SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Pascal Fournier. Guten Abend. In Berlin hat heute der Bundesparteitag der CDU begonnen. Ganze 3 Tage nimmt sich die Partei Zeit für sich selbst. Das ist deutlich länger als gewöhnlich, aber die Agenda ist ja auch entsprechend üppig. Bevor morgen ausgiebig über das jüngst ausgearbeitete Grundsatzprogramm diskutiert wird, wurde heute erstmal noch die Bundesspitze neu gewählt, Parteichef inklusive. Friedrich Merz musste sich erstmals einer Wiederwahl stellen und hielt am Nachmittag eine lange Bewerbungsrede. Katharina Hopp.
Mit dem neuen Grundsatzprogramm, das morgen verabschiedet werden soll, ist die CDU nach den Worten ihres Vorsitzenden ab sofort, spätestens aber nächstes Jahr im Herbst wieder regierungsfähig. Merz hat einen Kurswechsel in der Sozial- und Wirtschaftspolitik angekündigt. Unter anderem soll das Bürgergeld wieder abgeschafft werden. Auch der Begriff Leitkultur soll wieder eine Rolle spielen, als Zusammenfassung von Werten, Traditionen und unverhandelbaren Konstanten. Unter anhaltendem Jubel hat Merz den Landesverbänden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg die volle Unterstützung für die anstehenden Wahlen versprochen und dazu aufgerufen, sich der AfD entgegenzustellen.
Am späten Nachmittag bekam Merz dann sozusagen die Quittung für seine Rede und seine bisherige knapp 2,5-jährige Amtszeit als Parteivorsitzender. Eine Quittung, mit der er vermutlich ganz gut leben kann.
Es wurden 981 Stimmen abgegeben, davon sind 972 Stimmen gültig. Auf Friedrich Merz entfielen 873 Stimmen, das entspricht einer Zustimmung von rund 90%. Lieber Friedrich Merz, herzlichen Glückwunsch!
Selbstverständlich dreht sich die CDU auf ihrem Parteitag vor allem um sich selbst. Dafür gibt es ja Parteitage. Aber natürlich schwappte an allen Ecken und Enden auch die aktuelle Politik in den Saal. Und so bezog Merz in seiner Rede auch Stellung zu den jüngsten Angriffen auf mehrere Politiker.
Das, was in der letzten Woche der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Karin Göring-Eckardt, widerfahren ist, das, was am Wochenende beim Plakatekleben in Dresden oder gar dem sächsischen Europaabgeordneten der SPD in Dresden widerfahren ist. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist vollkommen inakzeptabel, ganz egal, aus welcher Richtung solche Angriffe kommen. Das sind Angriffe auf unseren Rechtsstaat und auf unsere Demokratie insgesamt, denen wir von Anfang an entschieden und ohne jeden Zweifel entgegentreten müssen.
Morgen beraten die Innenminister von Bund und Ländern über Konsequenzen aus den diversen Angriffen. In Dresden hat die Polizei inzwischen 4 junge Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren ermittelt, die den Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke verübt haben sollen. Alle 4 sind aktuell wieder auf freiem Fuß. Die jüngsten Mahnungen kamen von Jordanien, von UNICEF, von der Europäischen Union und vom Auswärtigen Amt in Berlin. Sie alle wenden sich eindringlich an Israel, von der geplanten Offensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens abzusehen. Bislang sieht es allerdings nicht so aus, als fänden sie Gehör. Jan-Christoph Kitzler.
Israel hat die Menschen im Ostteil der Stadt Rafah aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Unter anderem wurden Flugblätter abgeworfen. Die Menschen sollen nun nach Al-Mawasi gehen, ein Gebiet an der Küste im Südwesten des Gazastreifens, das als humanitärer Bereich bezeichnet wird. Nach Angaben der israelischen Armee seien zunächst 100.000 Menschen betroffen. Andere Quellen sprechen von bis zu 250.000. In Rafah suchen insgesamt mehr als 1 Million Menschen Schutz. Israel will den Grenzort zu Ägypten ebenfalls mit Bodentruppen erobern, um auch hier Infrastruktur der Hamas zu zerstören, die das Land am 7. Oktober überfallen hatte. Mit der Evakuierung wird diese Bodenoffensive nun vorbereitet.
Unterdessen begehen Jüdinnen und Juden heute den Yom HaShoah, den Holocaust-Gedenktag. Nicht nur in Israel, sondern zum Beispiel auch in Auschwitz. Tausende Menschen erinnerten heute mit einem Marsch der Lebenden von Auschwitz ins knapp 3,5 Kilometer entfernte Birkenau an die Opfer des Holocaust. Mit dabei waren rund 50 Überlebende der Shoah und auch Menschen, die den Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober überlebt haben. Der Frühling in Paris ist es ganz sicher nicht, der den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in die französische Hauptstadt führt. Immerhin Xis erste Auslandsreise seit der Corona-Pandemie. erfolgt einer offiziellen Einladung von Präsident Macron und auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nimmt an den Gesprächen teil. Die drehen sich hauptsächlich um Wirtschaftsfragen, Stichwort unfaire Handelsverzerrungen, und um den Ukraine-Krieg. Die Europäer würden Xi gerne dazu bringen, seinen Einfluss auf Russland geltend zu machen, etwa mit Blick auf die wiederholten russischen Atomdrohungen. Dass das gelingt, halten Beobachter allerdings für eher unwahrscheinlich. Gegen Abend wollen Macron, Xi und von der Leyen von Inhalt und Verlauf der Gespräche berichten. Für den US-Flugzeugbauer Boeing läuft es schon seit geraumer Zeit alles andere als rund. Im Flug abfallende Teile, fehlende Bolzen in den Flugzeugen, ein Aktienkurs auf Talfahrt und ein Chef, der das Weite sucht. Was also dringend gebraucht wird, sind gute Nachrichten. Und wenn die mit Flugzeugen nicht zu machen sind, dann vielleicht in einem anderen Bereich. Raumfahrt zum Beispiel. Naja, die Geschichte des Boeing-Raumschiffs Starliner ist auch eher eine Liste von Pleiten, Pech und Pannen und ein paar Rückschlägen. Aber heute Nacht unserer Zeit soll alles anders werden. Beim ersten bemannten Testflug des Starliner, der gegenüber der ursprünglichen Planung übrigens tatsächlich 7 Jahre Verspätung hat. Uwe Gradwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion beschreibt im SWR-Aktuell-Interview die Planung für den ersten bemannten Flug des Starliner ins All.
Ursprünglich waren mal 3 Passagiere geplant, jetzt sind es noch 2, aber es sind 2 sehr erfahrene. Ein Astronaut, Barry Wilmore, eine Astronautin, Sunita Williams, für beide der 3. Raumflug. Und die beiden werden einfach dieses Raumfahrzeug durchchecken unter allen möglichen Gesichtspunkten. Also wie verhält es sich in bestimmten Flugsituationen? Wie kann man sich da der ISS annähern? Wie kann man andocken? Wie kann man wieder abdocken? All das wird genau durchgecheckt. Jede Flugphase wird genau dokumentiert. Und manche Dinge werden vielleicht auch doppelt und dreifach gemacht, um zu sehen, wie sich das Raumschiff verhält. Das ist eben wichtig, um dann später mit größerer Besatzung mit 4 Personen fliegen zu können. Die 2 sind jetzt wirklich Testpiloten, die diese Technik auf Herz und Nieren durchchecken.
Fokus Südwest.
Im neu aufgerollten Prozess um die Trierer Amokfahrt hat das Landgericht Trier den Angeklagten heute wegen 6-fachen Mordes, 12-fachen versuchten Mordes und 6-fachen versuchten Totschlags zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Der Fall ist aber mit dem Urteil noch nicht erledigt. Noch im Gerichtssaal kündigte der Verteidiger des Angeklagten an, noch einmal Revision einzulegen. Nicole Mertes.
Das Urteil heute entspricht dem Urteil des ersten Prozesses um die Amokfahrt vom August 2022. Das Gericht folgte den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Der Angeklagte ist zwar laut Gutachter vermindert schuldfähig, weil er an einer paranoiden Schizophrenie leidet. Das Gericht sah aber keinen Grund, deshalb den Strafrahmen zu verschieben. Der Angeklagte habe die Amokfahrt bewusst aus einem allgemeinen Rachegefühl verübt. Er habe mit seinem Wagen gezielt unschuldige Menschen angefahren, um sie zu töten, so das Gericht. Es ordnete an, dass der Angeklagte unverzüglich in eine geschlossene Psychiatrie eingeliefert wird. Er sei nach wie vor eine Gefahr für die Allgemeinheit.
Ebenfalls in Trier hat heute die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer ein ziemlich wichtiges Schreiben überreicht. Es geht um die Entschuldung der Kommunen durch das Land. Und als erste Kommune in Rheinland-Pfalz bekam heute eben die Stadt Trier offiziell grünes Licht, dass ihr das Land gut 266 Millionen Euro Schulden abnimmt. Davon können etliche baden-württembergische Kommunen aktuell nur träumen. Klar, die rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden sind oft noch viel, viel klammer, aber das bedeutet natürlich nicht, dass die baden-württembergischen im Geld schwimmen. Die Spitzen von Städte, Gemeinde und Landkreistag beklagten in einer gemeinsamen Pressekonferenz, die Städte und Gemeinden müssten auch in Baden-Württemberg ausbaden, was im Land und im Bund beschlossen werde. Sie seien jetzt finanziell am Limit. Aus der Redaktion Landespolitik berichtet Felix Kükrikoll.
Landkreistagspräsident Walter schloss Klagen gegen das Land wegen mangelnder finanzieller Unterstützung nicht mehr aus. Das sei aber die Ultima Ratio, so Gemeindetagspräsident Jäger. Beispiel Mobilität. Das Land wünsche eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030. Der Ausbau der Infrastruktur sei aber auf der Strecke geblieben. Das Land habe früher als der Bund die großen Kreisstädte und Städte im Land zu einer Wärmeplanung verpflichtet. Die zusätzlichen Kosten könnten diese aber nicht aus Rücklagen oder laufenden Einnahmen decken. Die jüngsten Ankündigungen im Bildungsbereich würden ebenfalls zu erheblichen Belastungen der Schulträger, also der Städte und Gemeinden, führen.
Und sonst so?
Ist in Ellwangen der Aufzug eines Parkhauses kaputt? Kann passieren, könnte man sagen. Ja, aber nicht ganz so einfach. Der Aufzug ist nämlich kaputt, weil allzu viele, sprechen wir es aus, vermutlich Männer, ihren Bedürfnissen im Parkhausaufzug freien Lauf gelassen haben. Wie heißt es so schön? Steter Tropfen hüllt den Stein und steter Urintropfen ruiniert den Aufzug. SWR-Reporterin Christine Janke.
Der Aufzug ist durch die vielen Wildpinkler schlichtweg verrostet. Der TÜV hat ihn deshalb stillgelegt. Parkhaus und Aufzug wurden 2002 eröffnet, sind also schon 22 Jahre alt. Doch Stahl und Beton hätten durchaus noch länger halten können. Doch der Lift wurde zu oft als Urinal benutzt. Zusätzlich sei es schwer, Ersatzteile für den Aufzug zu bekommen. Nun soll bis 2025 ein neuer Aufzug eingebaut werden. Aus ammoniakbeständigem Stahl, der dann robuster und besser zu warten ist. Der Schaden durch die Wildpinkler kostet die Stadt Elbangen rund eine 250.000 Euro.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.